Abschnitt 7 von Papilio Mariposa von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 7.
Nach Wien zurückgekehrt, war mein erster Weg in das Büro des mir bekannten Detektivs. Doch ich erhielt den Bescheid, dass er verreist sei. In mir arbeitete eine fortwährende Unruhe, die mich antrieb, irgendetwas zur Aufklärung des Falles zu unternehmen. Plötzlich fuhr mir es durch den Kopf. Papa Fava wollte ich um Rat fragen. Benvenuto Papa Fava hatte in den letzten Jahren einen internationalen Ruf als Graphologe erworben. Er selbst lehnte die Bezeichnung Graphologe zwar ab und behauptete, er sei Telepath. Jedenfalls war das Medium, dessen er sich zur Schöpfung seiner bisweilen verblüffenden Erkenntnisse bediente, die Handschrift. Er hatte die Gabe, aus der Handschrift nicht nur die Wesensart des Schreibers zu erkennen, sondern auch die Pläne, mit denen er sich trug, die Gefahren, welche ihn bedrohten, die Menschen, die ihn liebten oder hassten. Zeichnet die Graphologie gleichsam das Knochengerüst, so malte seine feinere Kunst den atmenden, vom Puls des Lebens bewegten Körper. Vergleicht man die zukünftige Handschriftendeutung mit der Fotografie, so glichen seine Leistungen der Cinematographie. Es war sehr schwer, von ihm überhaupt empfangen zu werden, nicht nur wegen des gewaltigen Zulaufs, den er hatte, sondern weil er als reicher Mann seine Kunst nur aus Liebhaberei, nicht aber zu Erwerbszwecken ausübte. Und wenn es endlich gelang, bis zu ihm vorzudringen, so war damit noch nicht gesagt, dass er auch Auskunft gab. Bald war er nicht in Stimmung, dann wieder war ihm der Fall widerwärtig, ein andermal erregte er ihn zu sehr. Da ich mich auf die Empfehlung eines Freundes Papa Favavas berufen konnte, wurde ich vorgelassen. Ich erzählte ihm lediglich, einer meiner Freunde, ein Gelehrter, der ein einsames Landgut bewohnte, hätte vor Jahresfrist erklärt, eine weite Forschungsreise anzutreten. Seit einem Jahre sei er verschollen. Dennoch stehe fest, dass er keine Reise angetreten hatte. Mir liege daran, die Ursache dieses Verschwindens zu ergründen. Wenn es wirklich sicher ist, dass Ihr Freund nicht verreist ist, dann gibt es nur drei mögliche Ursachen seines Verschwindens: Selbstmord, Unfall oder Verbrechen. Ob Selbstmord in Frage kommt, werden wir gleich sehen. Geben Sie mir den letzten Brief Ihres Freundes vor seiner angeblichen Abreise. Ich zeigte ihm den Brief, den mir Mariposa vor seinem letzten Besuche geschrieben hatte. Er warf nur einen kurzen Blick auf die Schriftzüge und sagte dann, nein, Selbstmord kommt nicht in Frage. Der Mensch will 100 Leben leben. Der nutzt sein Leben wie kein anderer, der wirft es nicht weg. Aber dieser Brief ist nur mit dem Anfangsbuchstaben M unterfertigt. Für mich ist die Namensunterschrift das Wichtigste. Ich brauche die allerletzte Nachricht von ihm, die seine volle Unterschrift trägt. Ich erinnerte mich an den Zettel, den ich den Pächtersleuten abgenommen hatte. Er war in meinen Akten verwahrt. Mit Papa Favas Zustimmung fuhr ich in meine Kanzlei, um ihn sogleich zu holen. Als ich zurückkehrte, meine Abwesenheit hatte nur etwa 10 Minuten gedauert, fand ich Papa Fava noch immer über den Brief Mariposas gebeugt. Der Fall begann ihn augenscheinlich ungemein zu interessieren. Er stürzte sich förmlich auf den Zettel, den ich brachte. Lange betrachtete er die Schrift in ungeheurer Konzentration, dann begann er, ruhig, besinnlich, nein, auch kein Verbrechen, man hat ihm nichts angetan, er selbst will mit sich etwas tun, sich etwas antun. Als er meine Bestürzung merkte, nein, kein Selbstmord, wenn er sein Leben vernichtet, zögernde sinnend, dann nur, um wie ein Phönix aufzuerstehen. Dann fuhr er fort in abgebrochenen Sätzen mit tiefer feierlicher Stimme wie aus einer Vision, wie eine Pythia auf dem Dreifuß. Ich höre die Musik der dritten Leonoren-Ouvertüre. O Herr, mein Gott, aus tiefster Not schrei ich zu dir. Ein Genie ringt um Erlösung, aus der Kerkernacht des Menschentums drängt es, stürmt es, rast es nach dem Lichte einer übermenschlichen Freiheit. Ja, ein Phosphoros ist er, ein Lichtbringer, ein Lichtbringer will er sein, und die Freiheit ist ihm nahe. Schon höre ich die rettenden Posaunen, ob sie das Licht bringt, ob er das Licht bringt. Um mich schwirrt es wie von 1000 Fittichen. Ach, wenn ich es doch ergründen könnte, was es ist mit diesen Raupen, diesen Schmetterlingen. Nein, ich kann es nicht fassen, dieses Schmetterlingswunder. Nein, er keuchte es mit gebrochener Stimme, das geht über meine Fassungskraft. Ergriffen schwieg ich. Endlich fragte ich ihn, woher wissen Sie das von den Raupen und Schmetterlingen, Mariposas? aus der Unterschrift. Der Namensschriftzug jedes Menschen spiegelt bildhaft seinen Lebensplan. Es ist wie ein Vexierbild, man muss es zu entziffern wissen. Ich will einmal die Konturen des Vexierbildes, welches diese Unterschrift hier verbirgt, verstärken. Sie werden dann sogleich die Raupenwindungen und Schmetterlingsflügel erkennen. Er zog einige Linien der Unterschrift nach und zeigte sie mir. Sie sah etwa folgendermaßen aus. Anmerkung: siehe Grafik. Anmerkung Ende. Es gibt Zufälle, die auch den Nüchternsten nachdenklich stimmen. Ich hatte eine Verhandlung vor dem Zivillandesgericht. Der Beginn verzögerte sich, ich verbrachte die Wartezeit im Gespräche mit dem Klienten. Im Warteraum stand noch eine Gruppe beisammen, in ihrer Mitte der bekannte Psychiater Professor Reinhold. Er war als Sachverständiger zu der Verhandlung im Nachbarsaale geladen und erzählte zum Zeitvertreib einiges aus seiner Praxis. Da ich plaudernd auf und ab ging, konnte ich nur Bruchstücke des Gespräches hören. Hochgebildeter Mensch, Universitätsprofessor, sonst völlig normal, Schmetterling von der Größe eines Menschen. Wie, Schmetterling von der Größe eines Menschen? Merkwürdige Halluzination, nicht Halluzination, Wunschtraum. Kaum hatte ich dies gehört, da unterbrach ich das Gespräch und zur Verwunderung meines Klienten, zur Verwunderung der anderen, rief ich auf Reinhold zu und fragte ihn, wie war das doch mit dem Schmetterling, Herr Professor? Aber im nächsten Augenblick wurde er in den Saal gerufen und konnte mir Antwort nicht geben. Und nun höre man und lache. Noch am selben Nachmittag war ich bei Dr. Reinhold und er fragte von ihm nicht ohne schwere Mühe, denn er verschanzte sich hinter dem ärztlichen Berufsgeheimnis, Namen und Adresse des Patienten mit dem Schmetterlingstraum. Es war dies ein Dr. Möller, Universitätsprofessor im Ruhestande, wohnhaft in Graz. Zwei Tage später an einem Sonntag stand ich vor der hübschen kleinen Villa, die Professor Möller in Graz am Fuße des Rosenberges bewohnte. Ein wenig zaghaft trat ich ein, denn eigentlich war es doch eine Dreistigkeit, einen wildfremden Menschen so zu überfallen und nach seinen nervösen Störungen auszufragen. Meine Befürchtungen wurden zerstreut durch die Liebenswürdigkeit, mit der ich empfangen wurde. Herr Professor Möller war ein stattlicher alter Herr, dem man den Gelehrten, aber auch den rüstigen Touristen sogleich ansah. Doch stand die gesunde Bräune seiner Gesichtsfarbe in einem sonderbaren Gegensatz zu der unverkennbaren Melancholie, welche seine Züge überschattete. Ich kam sogleich auf den Zweck meines Besuches zu sprechen und fragte ihn, ob er geneigt sei, mir über seine merkwürdige Schmetterlingshalluzination Näheres mitzuteilen. Nicht müßige Neugierde habe mich bestimmt, die Reise von Wien nach Graz zu unternehmen, sondern gewichtige Gründe, die ich bereit sei, ihm zu erörtern. »Sie sehen nicht aus wie ein neugieriger Müßiggänger«, unterbrach er mich. »Ihre Gründe können Sie mir später mitteilen, wenn Sie wollen. Ich zweifle nicht an Ihrer Wichtigkeit. Ich bin nicht boshaft genug, Sie unverrichteter Dinge abziehen zu lassen. Es ist ja auch nichts Beschämendes, von einer Krankheit noch dazu von einer überstandenen zu erzählen. Nur setze ich voraus, dass Sie meine Erzählung für sich behalten werden.« Nachdem ich dies versprochen, schien es ihm sogar erwünscht, sich jemandem mitzuteilen, und er begann: »Seit ich in den Ruhestand getreten bin, wohne ich in Graz, hier in dieser kleinen Villa. Sie ist, wie Sie sehen, ziemlich einsam gelegen. Vor etwa einem Monat, der Abend war besonders mild, saß ich draußen auf dem Balkon. Die Fenster der Wohnung waren offen. Drinnen in der Stube musizierte meine Enkelin. Es war ein außergewöhnlich schönes Stück, das sie da auf dem Klavier spielte, schwermütig und doch seltsam hinreißend. Ich kenne nicht den Namen des Komponisten, vielleicht Chopin oder Beethoven, ich verstehe nicht viel von Musik. Plötzlich hörte ich über mir Flügelschläge. Das musste ein sehr großer Vogel sein, der da über mir dahinstrich, denn das Rauschen seiner Fittiche war mächtig. Ich blickte empor, doch es war nichts mehr zu sehen. Aber als meine Enkelin mit dem Spiel zu Ende war und den Deckel des Klaviers zuschlug, da rauschte es wieder auf über dem Dache. Fast war es, wie wenn das Tier irgendwo da droben heimlich der Musik gelauscht hätte. Nun kam es daher geflogen, hinter dem Dache hervor. Es war kein Vogel, es war ein Tier, dessen Existenz ich nie für denkbar gehalten hätte. Ein riesenhafter Schmetterling, ein Schmetterling, so hoch wie ein Mensch und mit Flügeln, mächtiger als ein Geier. Ich hatte gerade noch die Kraft, ins Zimmer zu wanken und die Balkontür zuzuschlagen. Als ich zu mir kam, war es verschwunden und ich glaubte an eine Halluzination, aber ich war eigentümlich deprimiert, denn ich hatte bisher noch nie in meinem Leben an Halluzinationen gelitten und hielt es für ein Symptom von Altersschwäche, für ein Vorboten des Todes. Am nächsten Tage war trübes Wetter. An dem ersten klaren Abend, wiederum saß ich auf dem Balkon und wieder musizierte meine Enkelin bei offenem Fenster, da kam das Tier zum zweiten Male. Mit sausendem Flügelschlag kam er herangeflogen, gerade auf mich zu, der Riesenfalter. Mir schwanden die Sinne. Nun musste ich mich entschließen, einen Psychiater zu befragen, denn diese abermalige Halluzination ließ mich an der Klarheit meines Verstandes zweifeln. Die psychoanalytische Behandlung hatte besten Erfolg. Der Arzt setzte mir auseinander und brachte mir sogar die Überzeugung bei, dass ich das Traumbild in Wirklichkeit gar nicht zweimal, sondern bloß ein einziges Mal gesehen hatte. Es liege hier ein typischer Fall des sogenannten Pseudobekanntschaftsgefühles vor, vermeintliche Wiederholung eines in Wirklichkeit bloß einmaligen Traumes. Den Traum deutete er folgendermaßen, das heißt, ich selbst gelangte dank der kundigen Befragung und Anleitung des Arztes zu folgender Deutung. Der Schmetterling ist mein Lieblingstier, die Lehre von den Schmetterlingen mein Lieblingsstudium, meine eigentliche wissenschaftliche Domäne. Als ich vor 2 Jahren infolge Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand treten musste, traf es mich sehr hart, dass ich meine akademische Tätigkeit aufgeben musste. In dem Traume ist nun der Schmetterling das Symbol der Manneskraft, die ich vor Jahren einbüßte, gleich meiner Lehrtätigkeit und nach den beiden ich mich sehne. Der Traum ist ein Wunschtraum. Er bedeutet, dass mein besonderer Liebling, der lang vermisste, nun nach Jahren wiederkehrt und sich in wunderbarer Schwungkraft erhebt, in neuer, ungeahnter Größe erblüht. Vielleicht weil meine ganze wissenschaftliche Erfahrung sich gegen die Existenz eines solchen Ungetüms sträubt. Die Spannweite des größten Schmetterlings misst ein Klafter. Er lebt in unzugänglichen Tropensümpfen. Vielleicht weil ich selbst von dem Arzte geschickt und unmerklich geleitet zu jener Deutung des Traumes gelangte. Kurzum, ich war völlig von ihrer Richtigkeit überzeugt. Der Arzt hat mir alle trüben Gedanken ausgeredet, wie das Volk so richtig sagt. Ich fühle mich wieder gesund. Aber etwas anderes ist es, was mich bedrückt. Meine Enkelin, ein bildschönes Mädchen, seit dem Tod ihrer beiden Eltern lebt sie bei mir, ist seit dem Abende, da ich den Riesenschmetterling zum zweiten Male zu sehen glaubte, verschwunden. Ich bin ratlos und immer wieder plagt mich der Gedanke, dass ich in einem Anfall von Geistesstörung, an den ich mich natürlich nicht erinnere, das arme Kind misshandelt haben könnte und dass sie darum fort ist. Das Kind war meine einzige Freude. Nun bin ich ganz allein. Bei diesen Worten fiel mir plötzlich ein, dass ich die Meldung über die vermissten Frauen noch immer nicht erstattet hatte. Der Erzähler war zu Ende und schwieg, das Haupt in den Händen vergraben. Die Abendschatten sanken nieder und in dem Raume lastete bedrücktes Schweigen. Schweigend schritt ich auf und nieder, bewegt von mächtiger Erregung. Mit Sinnestäuschung und mit Traumdeutung war all dies nicht abzutun. Das waren Tatsachen, Tatsachen, die unfassbar schienen, mit denen man sich aber auseinandersetzen musste. Der Flügellöwe in Venedig und der Flügelsalamander Mariposas, der Riesenfalter des Professors und der Vampir des Bauern, deuten sie nicht alle nach demselben Ziele? Wegweiser einer kühnen Bahn, die machtvoll aufstrebt in geheimnisvollem Dunkel? Immer wieder diese Rätsel Mariposas, sprach ich in Gedanken vor mich hin. »Sie kennen ihn«, fuhr der Professor auf. »Er war mein Hörer, mein bester Schüler. Ich traue ihm manches zu.« Erbleichend faßten wir einander bei den Händen mit einem Blick entsetzten Ahnens. Ich erzählte dem Professor alles, was ich von Mariposa wusste, von seinen Studien und der geheimnisvollen Reise, von den geheimnisvollen Flügeltieren bis zu dem sonderbaren Frauentrupp, bei dem ich seine Enkelin vermutete. Er brach sogleich auf, um sie dort zu suchen. Auf der Rückfahrt ließ ich in Leoben zum Mittagessen halten. Während ich auf die Mahlzeit wartete, blätterte ich in den Leobener Nachrichten, die mir gerade in die Hände fielen. Da stand in der Lokalchronik unter dem Titel »Sonderbare Halluzinationen« Folgendes zu lesen. Vorgestern Abend fand in der städtischen Singspielhalle ein Konzert der Wiener Symphoniker statt. Während der Veranstaltung beobachteten die Saaldiener einen ungeheuren Schmetterling, größer als ein Reiher, der über dem Konzerthaus kreiste und sich bisweilen auf dem Dache niederließ, wie wenn er der Musik zuhören wollte. Als das Konzert zu Ende war, verschwand er in dem Nachtgewölke. Um diese Zeit erlebte ich die Freude, einen Lieblingswunsch erfüllt zu sehen. Ich hatte ein Landhaus in Grinzing gekauft, die Einrichtung war fertiggestellt, nun konnte ich die Villa beziehen. Nicht nur das Unglück, auch die Freude kommt selten allein, auch die Erfüllung eines anderen, noch sehnlicheren Wunsches war mir beschieden. Desiree willigte endlich ein, meine Frau zu werden. Immer wieder hatte sie die Erfüllung dieser Bitte hinausgeschoben, bald war es ihre Jugend, auf die sie sich berief, bald die Vollendung ihrer Universitätsstudien, die sie erst abwarten wollte. In Augenblicken des Zweifels sagte ich mir, dass dies nur Ausflüchte seien. Liebte sie mich von ganzem Herzen, sie würde nicht zögern, aber sie liebte mich nicht, nicht einmal meine Liebe, sie liebte meine Vorzüge. So ist nun einmal die Art gefeierter Frauen. Vielleicht wollte sie Zeit gewinnen, um auch die anderen Männer zu prüfen, die ihr huldigten. Darunter waren reichere als ich, jüngere, hübschere. Schwer genug litt ich dabei, aber ich wagte nicht, sie vor ein Entweder-Oder zu stellen, denn ich fürchtete, sie damit ganz zu verlieren. Was sollte ich tun? Ich war über 40, sie kaum 20 und wunderschön. Ich war ihr verfallen. Endlich hatte sie mir ihr Ja-Wort gegeben. Nun glaubte ich, sie ganz errungen zu haben, und darin erblickte ich die Krönung meines Lebens. Heute war Desiris Geburtstag. Am heutigen Tage wollte ich mein neues Landhaus beziehen. Meinen Einzug feierte ich durch ein Mahl, welches zugleich auch Verlobungs- und Geburtstagsfeier sein sollte, doch hatte ich nur einen einzigen Gast geladen, Desiree. Die Mahlzeit auf der Terrasse einzunehmen war unmöglich, denn es regnete in Strömen. Ich ließ darum im Herrenzimmer servieren. Der Raum war in demselben silbern-schwarzen Ton gehalten wie die Bibliothek Mariposas. Lichter Teppich, schwere dunkle Möbel, an den Wänden farbig leuchtende Gemälde. In den Garten führten breite Fenstertüren. Sie waren jetzt wegen des Regenwetters verhängt von gelben, wolkigen Gardinen, so daß die Stube in ihrem sanft gedämpften Lichte die Stimmung wohliger Geborgenheit atmete. Das Mahl war beendet, das Gespräch stockte. Ich zündete mir eine Zigarre an und blickte, behaglich träumend, nach dem Rauche, der sich in blauen Ringen kräuselte. »Einer fehlt jetzt hier«, sprach ich halblaut vor mich hin. »Wir werden ihn wohl nie mehr sehen«, setzte die Desiree bekümmert fort. »Wie dumm mein Hochmut doch gewesen ist. Zu spät habe ich sein Genie erkannt. Dabei war so viel Liebe in ihm, und es war niemand da, der sie entgegengenommen, der sie erwidert hätte. Armer, edler Mariposa! Wie gerne wollte ich gut machen!« Mich überraschte die Desirées Trauer, fast machte sie mich eifersüchtig. »Komm, Liebste«, sagte ich, »wir wollen seiner in Freundschaft gedenken, aber wir dürfen uns dieses dreifache Fest nicht zerstören. Über dem dunklen Grunde der Trauer um den Freund soll die schöne Gegenwart um so heller leuchten.« Die Genüsse der Tafel und der behaglich schöne Raum, die Freude an meinem neuen Besitztum, die Freude an Desiree, all dies hatte mich in heiterste Laune versetzt, und diese frohe Stimmung schien sich allmählich meinem schönen Gaste mitzuteilen. Wunderbar war der wechselnde Ausdruck ihrer großen, dunkelblauen Augen. Bald erstrahlten sie in schwärmerischem Glanze, bald erloschen sie in einem träumenden Dunkel, in das ich zu ihr sprach. Doch galt dies wirklich meinen Worten? Ihr Blick war nicht auf mich gerichtet, ihre Blicke mieden mich. In mich erwachte peinigende Ungewissheit. Ich mußte sie unausgesetzt betrachten, ihren Mund und ihre Augen, und da sagte mir irgendein Rest von Künstlerschaft, eine Ahnungskraft meines liebenden Herzens, daß nicht ich es bin, dem dieses Leuchten ihrer Augen, dieses Lächeln ihres Mundes gilt, daß sie anderen, neuen Freuden entgegenlächelt, unbekannter, holder Rede, etwas Unbekanntem, einem Unbekannten. Sie wurde merklich unruhig und zerstreut, auch blickte sie wie unwillkürlich nach dem Fenster. Mitten im Gespräch, offenbar einem plötzlichen Einfall folgend, bat sie mich, ich möge die Gardinen hochziehen, sie wolle den Garten sehen. Mir erschien der unvermittelte Wunsch zwar befremdlich, doch beeilte ich mich, ihn zu erfüllen. Umso lieber, als mir dies den Vorwand bot, das Licht zu löschen, denn aus dem hellen Zimmer konnte man nicht in das Dunkel schauen. Nun standen wir beide am Fenster und blickten hinaus. Das Unwetter war verzogen, es war eine milde, schöne Frühlingsnacht. Aus dem schwarzen Himmel leuchteten die Sterne in kaltem, klarem Glanze. Dunkel lagerten die sanften Hänge des Wienerwaldes, im Dunkel lag der Garten, ringsum war es stille. Schweigen war auch zwischen uns, und eine trübe Ahnung überkam mich, als träte nun das Unbekannte feindlich zwischen Desiree und mich. Ich dürstete nach einem guten Worte, und zaghaft bittend faßte ich nach ihrer Hand, Doch sie entzog sie mir und mit einem halb erstickten Rufe des Entsetzens, des Entzückens, wie sie hinaus, hinaus auf die Wipfel der Lerchen, die unter einem Windhauche erschauernd im Lichte des Mondes schimmerten. Da, von einem Wipfel 100 Schritt von uns, da löst sich etwas los. Erst scheint's wie eine weiße Flagge, die hochgezogen wird. Aber nein, jetzt tritt es aus dem Schatten in das volle Licht des Mondes, jetzt sehe ich es deutlich. Es fliegt, Schwingen hat es, mächtige Flügel, Schmetterlingsflügel, ein riesenhafter Schmetterling, ein Schmetterling von der Größe eines Menschen und mit Schwingen von der Spannweite eines Kondors. Silberweiß sind sie und leuchten herrlich im Mondlicht. Wenn er sich im Fluge wendet, sieht man die untere Flügeldecke, wie Perlmutter schillert sie in allen Regenbogenfarben. Hoch, turmhoch schwingt er sich empor mit ein paar mächtigen Flügelschlägen und kreist ruhig in den Lüften, immer über dem Garten, als ob er hier nach etwas spähe. Jetzt lässt er sich im Gleitflug nieder, jetzt kann ich seinen Rumpf erkennen. Trügen mich meine Augen, trübt mir der Schreck den Blick? Nein, es mag ein Wunder sein, doch eine Sinnestäuschung ist es nicht. Zwischen den Schmetterlingsflügeln ruht der Körper eines Menschen, statuenhaft schön, wie aus Marmor gemeißelt, und wie Marmor so weiß. Nur das Haupt ist in den sausenden Wendungen des Fluges nicht deutlich wahrzunehmen. Pfeilschnell schießt er nieder, gerade auf uns zu. Nun kann ich seine Augen sehen, wie sie im Dunkel flammend leuchten, Vogelaugen, Raubtieraugen, Zyklopenaugen. Nein, das ist mehr, als eines Menschenblick ertragen kann. Itzapalotl, der böse Schmetterlingsgeist. Halb besinnungslos reiß ich die Rollläden nieder, wanke zum Schalter und mache Licht. Der Diener kommt hereingestürzt, schreckensbleich, und fragt, ob ich gerufen habe. Wortlos, atemlos deute ich nach dem Fenster, dessen Läden unter den dumpfen Schlägen des Riesenfalters erdröhnen. Der Diener will zum Fenster, aber Desiree tritt ihm in den Weg und sagt gemessen abweisend, »Es ist nichts, Sie können gehen. Wir haben Sie ja nicht gerufen.« Kopfschüttelnd geht der Diener ab. Auch Desiree verlässt das Zimmer. Vor der Tür sieht sie sich noch einmal um, nach dem Fenster. Ich fange ihren Blick auf. Aus diesem Blicke spricht nicht Schrecken, eher Entzücken, ja Verzückung. Wie bei den Frauen jenes sonderbaren Trupps. Mir war es nicht unlieb, dass sie mich allein ließ. Ich schämte mich vor ihr, weil sie mich zittern sah. Freilich, den wollte ich sehen, der vor solch ungeheuerlichem Anblick nicht erzittert. Nun konnte ich mich sammeln. Die Schläge von draußen waren nicht mehr zu hören. Vorsichtig schlich ich zum Fenster, öffnete die Laden und lugte hinaus. Nichts. Stille, klare Nacht. Es war verschwunden, wie ein Spuk, wie nie gewesen. Aber Desiree kam nicht zurück. Ich wurde unruhig und ging hinaus ins Vorhaus, um nach ihr zu sehen. Der Kleiderstock war leer, ihr Hut und Mantel waren fort. Ich rief sie, suchte sie im ganzen Hause, im Garten, weckte die Dienerschaft, die suchen half. Ich stürzte zum Gartentor, später auf die Straße, vergeblich. Wie Zentnerlast drückte es mich nieder, aufstöhnend presste ich die Hände vors Gesicht und schluchzte. Das also ist die Krönung meines Lebens. Auf diesen Abend hatte ich mich wie ein Kind gefreut. Ach, man darf sich auf nichts freuen.
Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.